5 Sonnenbrände in der Kindheit verdreifachen das Risiko, dass man im Erwachsenenalter einen Hautkrebs bekommt. Langsam an die Sonne gewöhnen, ordentlich eincremen und die 3H beherzigen, Hut, Hemd und Hose, dann ist man halbwegs geschützt.
Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Und jetzt kommt eine persönliche Geschichte. Ich mache jährlich meine Vorsorgeuntersuchungen. Ich gehe zur Frauenärztin, zur Zahnärztin, zum Hautarzt. Und vor einigen Jahren bin ich zur jährlichen Muttermalkontrolle gegangen. Mein Arzt hat damals ein Muttermal am Rücken entdeckt und gemeint, das gefällt mir nicht, das schneiden wir raus. Gesagt, getan. 2 Wochen später kehre ich zum Fädenentfernen zurück und die Worte, die mein Arzt dann zu mir gesagt hat, die haben aufs Gemüt gedrückt, gelinde gesagt. Es war ein Melanom. Übersetzt, schwarzer Hautkrebs. Allein dieses Wort hat meine Welt kurz zum Stillstand gebracht. Krebs. Ich. Danach folgte, was folgen musste, nachschneiden, die Lymphe kontrollieren und das Ergebnis war, ich hatte Glück. Alles war okay. Die Fragen blieben aber in meinem Kopf. Wie konnte denn das sein? Ich bin doch jedes Jahr zur Kontrolle gegangen. Und ja, es kann eben sein, dass so etwas auftritt. Und deshalb ist mir dieses Thema heute in diesem Podcast so ein tiefes Anliegen, nämlich die Hautgesundheit. Denn Hand aufs Herz, wer geht denn wirklich jedes Jahr zum Hautarzt, zur Hautärztin? Oder wer schmiert sich denn im Sommer, und jetzt ist es endlich schön draußen, wirklich jedes Mal ordentlich mit Sonnencreme ein und vergisst drauf und fängt sich doch einen Sonnenbrand ein? Wir reden über all diese Fragen rund um das Thema Haut, um unser größtes Organ. Und ich freue mich, dass ein Mann mir gegenüber sitzt, nämlich zufällig genau der Mann gegenüber sitzt, der mir damals dieses böse Muttermal entfernt hat. Dr. Johannes Neuhofer. Er ist Hautarzt und seit 2019 auch OÖN-Arzt, wo er die Fragen unserer Leserinnen und Leser mit seinem Team an Experten und Expertinnen beantwortet. Er ist auch seit 2013 Bundesfachgruppenvorsitzender für Dermatologie. Ich freue mich, dass Sie heute mir gegenüber sitzen, Dr. Johannes Neuhofer.
Grüß Gott, freue mich ebenfalls.
Ich fange normalerweise immer recht locker an. Jetzt habe ich diese meine Geschichte erzählt. Das war jetzt ein bisschen ein schwerer Beginn. Vielleicht schaffen wir doch, dass wir diesen Podcast nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam natürlich machen. Und beginnen gern mit der Frage, warum eigentlich Dermatologie? Warum hat dieses Fach für Sie so eine Faszination?
Es ist unglaublich breit. Also es geht von der Kosmetik und geht bis hin zum schwarzen Hautkrebs, der wirklich wichtig ist, dass man rechtzeitig erkennt. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen gratulieren, dass Sie wirklich rechtzeitig gekommen sind. Wenn man einmal im Jahr kommt, dann ist die Gefahr wirklich gering, dass man es übersieht. Und so war es auch bei Ihnen. Melanom kommt, aber es war noch nicht so weit entwickelt, dass es bereits Absiedlungsherde, also Metastasen gesetzt hat. Und das war Ihr Glück. Unser Glück und meine Freude natürlich.
Schön, dass wir uns jetzt wiedersehen und darüber reden können und auch lachen können darüber. Wie oft stellen Sie denn diese Diagnose Hautkrebs?
Naja, man muss unterscheiden zwischen schwarzen, dem ganz bösen und dem weißen Hautkrebs, wie es gemeinhin heißt. Da gibt es ein paar Unterordnungen, wie zum Beispiel das Basaliom, das ist das häufigste, das Spinaliom, aber es gibt noch den Morbus Bowen und so weiter. Aber der schwarze Hautkrebs, naja, das ist so, dass man ungefähr, dass ich ungefähr 20 Mal im Jahr diagnostiziere. Und Gott sei Dank, durch unsere Aufklärungen, die wir seit 20 Jahren machen, oder über 20 Jahre machen, sind die Menschen sensibilisiert, so wie Sie, ja, kommen und fast immer sind wir rechtzeitig. Ja? Ich sage, es ist entscheidend, denn wenn man es in einem späten Stadium erwischt und die Metastasen bereits da sind, dann ist ein ganz anderes Thema. Dann ist es wirklich mühsam und schwierig und wie gesagt, dann ist das Überleben wirklich das Thema Nummer eins.
Jetzt haben wir ja endlich Sommer. Endlich scheint die Sonne. Ich habe vor ein paar Wochen, als so das erste wirklich schöne Wochenende war, in einem großen österreichischen Radiosender den Moderator gehört, der gesagt hat, Ja, das wäre doch gelacht, wenn wir dieses Wochenende nicht den ersten Sonnenbrand der Saison aufzwicken. Juhu, voll super, die Sonne scheint. Und natürlich, vor dem Hintergrund meiner Geschichte, habe ich mir gedacht, ist das sehr ernst? Sonnenbrand, juhu. Anders gefragt, haben wir es immer noch nicht gecheckt?
Also diese Aussage des Moderators habe ich Gott sei Dank nicht gehört. Ich wäre wahrscheinlich ins Radio hineingehüpft und hätte ihm gewürgt. Ja, denn was Blöderes kann man nicht sagen. Ja. Gerade wenn der Sommer beginnt, ist die Haut noch überhaupt nicht vorbereitet. Es ist dann quasi wie ein Überraschungsangriff mit diesen UV-Strahlen, die dann auf einmal losprasseln, ja, und auf die ungeschützte Haut kommen. Denn die Haut hat sehr starke Selbsthilfekräfte. Also das heißt, es verdickt sich die Hornschicht, dass die UV-Strahlen nicht so weit eindringen können. Es stimuliert die Pigmentbildung, die wir ja so lieben, was ein Blödsinn ist. Ja, die Japaner wissen es besser. Die schützen sich davor, ja, damit sie also praktisch geschützt sind vor UV-Strahlen und es gibt ein Reparatursystem. Wenn also schon mal die DNA in den Zellkernen geschädigt ist, dass es repariert wird. Aber das dauert 14 Tage, 3 Wochen. So ähnlich wie wenn ein untrainierter Marathonläufer gleich losläuft. Ja? Der hat wahrscheinlich einen Bruch, also, oder zumindest einen Muskelriss. Ja? Also gerade am Anfang, Vorsicht, langsam an die Sonne gewöhnen, ordentlich eincremen und die 3H beherzigen, Hut, Hemd und Hose, ja, möglichst eine lange, dann ist man halbwegs geschützt.
Es scheint ja aber immer noch, ich weiß nicht, ich weiß es ja aus meiner Jugend, wir haben uns in die Sonne geclasht, damit wir ja super braun werden, vielleicht der 10er Sonnencreme Lichtschutzfaktor waren überhaupt, weil wir wollen ja braun werden. Und dann war es auch noch richtig cool, wenn wir uns dann am Ende vom Urlaub die Haut selber runterreißen haben können oder auch runterschälen konnten, weil wir ja so einen Sonnenbrand gehabt haben. Offenbar, das war vor vielen Zeiten, wo man auch mit Tiroler Nussöl nachgeholfen hat, wahrscheinlich jetzt. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, aber was aus Ihrer langjährigen Erfahrung, ist es besser geworden, dieses Bewusstsein, dass Eincremen nicht uncool ist, sondern echt was bringt?
Ja, es ist sicher viel besser geworden. Das merkt man also wirklich. Also wir haben also Sonnentanten in den Kindergärten und so weiter, dass die Leute aufgeklärt sind. Also ich habe mich da in meiner Zeit sehr, sehr bemüht, dass da regelmäßig also mediale Aktivitäten laufen. Da danke ich Ihnen, dass Sie das wirklich jedes Jahr gebracht haben und dass die Menschen da wieder sensibilisiert werden. Aber es einige gibt's immer, da hilft alles nichts. Nicht? Und das in die Sonne hauen. Früher, das war klassisch. Ich kann mich erinnern, ein alter Patient, der ist gekommen und gesagt, mein Doktor hat damals gesagt, wegen meiner Akne in der Pubertät, ja, hau dich voll in die Sonne, dann geht die Haut runter und du hast wieder schöne Haut. Das ist sehr kurzsichtig, ja, denn 5 Sonnenbrände in der Kindheit verdreifachen das Risiko, dass man im Erwachsenenalter einen Hautkrebs bekommt.
Boom. Und ich meine, also Hand aufs Herz, ich glaube 5 Sonnenbrände.
Ja, die kriegt man schnell. Es ist eine statistische Größe und es ist nicht bei jedem so, aber es zeigt, wie wichtig es ist. Und der Sonnenbrand ist ja eigentlich eine Schutzfunktion. Ja? Die Haut sagt ja, bitte gib eine Ruhe, geh ja nicht mehr jetzt in die Sonne, weil ich halte das nicht mehr aus. Ich selber kann mich erinnern, es ist bagatellisiert worden. Ich war mit meinem Vater, ich glaube, das war in Lignano oder Jesolo irgendwie vor Urzeiten. Ja?
Die klassischen Urlaubsdestinationen.
Genau. Er hat mir mit Champafi ein bisschen eingeschmiert, das war quasi gar nichts, so ähnlich wie es durch oder Nussel, ja. Und dann auf die Nacht bin ich zittrig ins Bett gekommen, fiebrig und bin da niedergelegen, völlig fertig. Die Haut hat gebrannt und mein Vater hat gelacht und gesagt, oh mein Gott, nein, das ist ja nur ein Sonnenbrand. Also sowas Unwichtiges. Das wissen wir Gott sei Dank jetzt besser. Wir wissen es deshalb erst viel später besser, weil es dauert. Zuerst hat man Sonnenbrand, der wird wieder gut versöbt, ist eigentlich nichts Besonderes passiert, die Haut versucht es alles zu reparieren, aber viele Jahre später hat man erkannt, diesen Zusammenhang zwischen Sonnenbrände und Hautkrebsentwicklung.
Es sagt man ja, man soll ja auch in die Sonne gehen, um mit Vitamin D zu tanken. Hemmt denn ein hoher Lichtschutzfaktor auch die Aufnahme von Vitamin D?
Ja. Allerdings, Vitamin D bekommt man meistens durchaus mit relativ wenig Sonne. Ja. Und im Winter mag das stimmen, wenn alles kahl ist und nebelig und vor allem bei alten Leuten, wo die Vitamin D-Produktion auch gar nicht mehr so funktioniert, selbst wenn sie in die Sonne gehen, die den ganzen Tag auf den weißen Plafon schauen und eigentlich nie rauskommen. Ja. Da empfehle ich wirklich, dass man sich nicht durch massive Sonnenbelastung die Haut schädigt, um ein bisschen Vitamin D zu bekommen, sondern Das gibt's in den Apotheken, die Tropfen oder die Tabletten, wo man quasi dieses Vitamin wirklich wesentlich einfacher und gefahrloser zu sich führen kann.
Aber ich sage mal, als normalsterblicher Mensch, die wir so sind, von bis vom Alter her, wenn wir nicht ganz nie rauskommen, trotzdem einschmieren.
Trotzdem einschmieren, absolut, ja.
Wenn man so tagsüber jetzt den ganzen Tag am Strand ist, reicht es sich in der Früh einzucremen oder muss ich schon immer wieder mal auffrischen?
Natürlich, durch den Sandabrieb, wenn die Kinder spielen oder durch das Wasser, wenn man sich abtrocknet, geht das wieder runter, auch wenn es diese Cremen gibt, die heißen Day Long oder All Day, also quasi die suggerieren, dass man das nicht muss. Man soll das absolut machen, aber sie haben auch den Stichwort gebracht, Kinder. Bei Kindern ist das ganz, ganz wichtig, dass man da besonders aufpasst, bis zum ersten Jahr, wenn sie überhaupt nicht in die Sonne gehen, direkte Sonne, die Haut ist ja ein Viertel dünner als die beim Erwachsenen, das heißt, die UV-Strahlen dringen ganz einfach viel tiefer hinein und können noch viel mehr schädigen, wie gesagt, und man hat dann praktisch eine Hypothek am Kerbholz, ja, das man ein ganzes Leben lang mitbringt und dann später halt den Hautkrebs entwickelt. Also das Nachcremen ist wichtig, allerdings empfehle ich auch hier gleich, also dass man in der Mittagszeit es so machen sollen wie die Italiener oder die Spanier, Siesta oder Fiesta, wie man es nennt, ja, und lieber sich da ein bisschen hinlegt, den natürlichen Schlafdrang oder was immer, ja, man nachgibt und sich in der im sonnengeschützten Urlaubszimmer vielleicht aufhält, ist sicher gescheiter. Und soll man eher die Tagesrandzeiten nützen, um draußen zu sein.
Und auf jeden Fall auch unterm Schirm am besten.
Unterm Schirm, aber man darf nicht vergessen, die Reflexionen, vor allem von den griechischen weißen Wänden, ja, oder von, wenn man am Berg ist, vom Schnee oder auch vom Wasser, ja, auch vom Sand, kommen ganz schöne UV-Strahlenmengen zusammen.
Im Hinblick auf Kinder, weil Sie das auch schon angesprochen haben, jetzt gibt es dann physikalischen Sonnenschutz und chemischen Sonnenschutz. Jetzt bin ich selber Mama, dann spätestens dann fängt man an, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Was ist denn da der Unterschied und mit was soll man den Kinder jetzt wirklich eincremen?
Ja, da hat sich auch einiges getan. Dieser physikalische Sonnenschutz, das hat so super ausgestattet, es gibt keine chemische Reaktion, was uns ja alle freut, ja, sondern es sind ungefähr tausende von Parabolspiegeln, die mehr oder minder an der Hautoberfläche sind und das Licht zurückstrahlen in das Universum, ja, dann kann nichts passieren.
Also sprich nicht in die Haut einziehen,
nicht in
sondern
die Haut eindringen und genau. Das wäre der physikalische Sonnenschutz, aber wir sind draufgekommen, dass Titandioxid oder Zinkoxid unglaublich umweltschädlich ist. Das heißt also, diese urweise Meinung, dass man da die Kinder mit dem zu sehr eingremen soll, auch wenn sie dann ein bisschen weiß ausschauen, weil das sieht man, das bringt man nicht so in die Haut rein, das ist nicht mehr en vogue.
Okay.
Aufgrund einer massiven Umweltschädigung, bin gerade also bei einem Kongress gewesen in Deutschland, wo BASF ist, die ja da auch diesbezüglich sehr intensiv forscht in Ludwigshafen. Ich war fast erschüttert, was da für Umweltschäden da dadurch produziert werden.
Also in
werden.
Der Produktion ja. dieser Sonnencreme?
Nein, auch wenn man sie so in die Umwelt bringt.
Ah, okay.
Ja, ja.
Mhm.
Also das ist etwas, was man früher gemeint hat. Jetzt bin ich der Meinung, in dem Fall klingt chemischer Sonnenschutz klingt nicht so sehr erfreulich, ja. Aber es mildert die UV-Strahlung ab. Ja. Es wird mehr oder weniger aus den aggressiven UVB-Strahlen werden dann längerwellige Strahlen, die der Haut nicht so viel tun. Es ist so, dass es ein breites Spektrum ist, was da abgedichtet werden soll. Aber da gibt es viele Firmen, die sich da sehr bemühen, dass sie da vernünftige Sonnenschutzcremen produzieren. Aber ich bin auch sehr dafür, dass man also durch Kleidung, ja, da, also wie gesagt, die Miss Marple mit ihrem breitkrempeligen Hut, die war schon gescheit und auch meine Großmutter, ich erinnere mich als kleiner Bub, ja, wie wir aufs Feld gegangen sind und den Arbeitern den Most gebracht haben, ja, Mostiv sind wir im richtigen Sender. und die hat wirklich immer einen Hut aufgehabt und hat mir auch einen aufgesetzt und dann hat man unter den Bäumen gejausnet und getrunken, ja, und dann ist weitergegangen mit der Arbeit. Die hat das schon gewusst und auch mein Turnprofessor in Seitenstädten hat gesagt, wenn wir jetzt einen Skikurs machen, ja, dann wascht sich nicht so viel im Gesicht. Ja. Praktisch lasst ein bisschen das Fett um, das schützt euch ein bisschen. Das sind alles alte Weisheiten, die tatsächlich Geltung haben. Ja. Die Indianer haben sie zum Beispiel, die haben ja sehr viel Sonnenexposition gehabt in diesen Gefilden. Die haben eine Kriegsbemalung gemacht. Erstens, dass die anderen schrecken und zweitens allerdings auch, dass sie sich vor der Sonne schützen.
Mhm. Also wenn jetzt wer mit Kriegsbemalung dann kommt im Sommer, wissen wir wieso, weil es schützt eben auch vor der Sonne. Gibt es jetzt eigentlich Typen, die gefährdeter sind als andere? Jetzt bin ich nicht besonders hell, ich habe dunkle Haare, ich wäre relativ schnell braun.
Und trotzdem.
Melanom gehabt. Genau. Und trotzdem. Gibt es jetzt jemanden, der gefährdeter ist
natürlich,
als andere?
Natürlich. Also die hellhäutigen Typen sind natürlich wesentlich gefährdeter. So, ich nehme mal den Pippi Langstrumpf, ihre Kugelschäcken, ja, die mehr oder minder sofort einen Sonnenbrand hat, oder auch unser beliebter Boris Becker, ja, der ist zwar meistens in England, aber wenn die Sonne ist, aber die sind sehr gefährdet, ja. Also dieses rötliche Pigment ist auch viel anfälliger, um sich Richtung Melanom zu entwickeln. Also die hellen Typen sind wirklich, wirklich viel mehr gefährdet, und trotzdem, sie sind das beste Beispiel. Dunkle, feste Frau, ja, jugendlich, alles bestens.
Danke.
Ja, naja, für alle. Ja. Aber weißt du, man glaubt ja immer, dass es nur die Alten kriegen. Das ist eben beim Melanom nicht der Fall. Ja. Und ich freue mich, dass sie so ein super Beispiel sind eigentlich dafür. Dass man sich nicht sagen kann, ich bin jetzt eh ziemlich dunkel, ich habe dunkle Augen und dunkle Haare und so weiter. Ja. Dass man trotzdem Vorsorge macht. Das war ihr Glück.
Mhm. Ja. Weil ich auch viele Muttermale habe. Was ist, wenn ich aber keine Muttermale hätte? Bin ich dann trotzdem gefährdet?
Absolut. Denn man sagt, also sie haben das letzte, das passiert mir oft in der Ordination, sie haben gesagt vor einem Jahr, das müssen wir besonders beobachten. Ja? Es ist so, dass mehr als die Hälfte frisch am Melanom sind. Das heißt, sie haben 100 Muttermale und ganz woanders, irgendwo dazwischen, entsteht ein neues. Und genau das ist bösartig. Denn knapp die Hälfte geht von einem Muttermal aus, ja? Und verändert sich, merkt man meistens am Rand, wenn man ein bisschen Auge hat dafür. Mein Auge fährt automatisch in solche Sachen hin, nach 40 Jahren. Ja. Aber es ist so, dass durchaus eben, wie gesagt, das ganz frisch anfangen kann. Und darum ist es keine Garantie, dass, wenn die Muttermale okay sind, dass man da keins kriegen kann.
Mhm. Aber eben, wenn ich gar keine habe, oder gibt es wen, der gar keine hat?
Ja, es gibt gar keine. Also, fallweise mache ich Scherz und sage, bei Ihnen haben es vergessen, dass sie die Muttermale aufstrahlen. Der Durchschnittsbürger hat ungefähr 42. Ja? Aber dennoch, ja, es kann das einzige Mal sein, das allereinzigste Mal, was sie am Körper haben, und das ist ein Melanom. Ja? Mhm. Weil Pigment, außer sie haben keine Pigmentzellen, aber da wären sie Albino.
Aber das heißt, wenn sie sagt, die Hälfte kommt über ein Muttermal, wie entdeckt nicht man dann ganz, die andere
nicht
Hälfte?
Ganz, oder nicht
wie,
ganz.
Ungefähr, ja. Wo kommt dann die andere zum Vorschein, also, oder wie entdeckt man sie?
Wenn sie zu mir kommen oder zu einem Hautarzt gehen, ja, der schaut sich einmal die Haut auf, das ist eine Momentaufnahme. Ja. Und wenn ein Muttermal da ist, wie gesagt, man hat sein Auge dafür, man hat dann noch, wenn man es nicht genau weiß, das Auflichtmikroskop, ja, man entdeckt es durch Erfahrung und durch genaue Analyse. Wir haben intensive Fortbildungen aktiviert, dass wir wirklich diese Geheimnisse wissen. Das große Problem beim Melanom ist ja das. Viele haben diese wirklich schieren, darf ich mal so sagen, Alterswarzen, die bis zur Kuhfladengröße werden. Ja? Da fällt natürlich jeden auf. Oder wenn beim BH irgend sowas ist. Das
ein bisschen ja, außer
steht. Und steht aus und sagt, man, das geht mir im Keks furchtbar. Irritiert man, wird immer wieder lästig. Ja? Das ist oft völlig harmlos. Ja? Und das Muttermal, das böse Muttermal, also das heißt das Melanom, ja, fängt oft ganz flach an. Das spürt man oft einmal gar nicht, juckt gar nicht oft, manchmal schon. Ja.
Meins hat juckt, ja.
Ja, manchmal kann es jucken, ja, weil es ja was tut. Das Immunsystem ist ja voll aktiv und will das bekämpfen. Gell? Aus diesem Grund entsteht ja dieses spezielle Bild, das uns Dermatologen natürlich besonders gut bekannt ist. Wir nennen das auch Ugly Ducking, also das hässliche Entlein. Ja? Und so ein geübter Blick, wenn er den Rücken sieht, schaut sofort vor das Auge dahin und sagt, halt das. Ja? Das hat etwas anderes als die normalen Muttermale, die ausschauen wie aus einem Stück gegossen, ja? und homogen sind. Oft sind es auch unregelmäßig begrenzt. Allein sagt man, das ist unregelmäßig begrenzt, und ich sehe das im Google, dass das Ganze damit gefährlich ist und so weiter. Ja. Also da braucht es wirklich den Fachmann, der sagt, okay, das ist harmlos oder nicht harmlos. Und ich bin der Meinung, und das haben Sie mir auch zuerst schon erzählt, ja, lieber 10 rechtzeitig oder zu früh ist wie 1 zu spät. Entfernen. Weil die Exzision beim Muttermal ist ja nicht das große Thema. Es geht nur ums rechtzeitig.
Wir reden ja über die Sonne und auch ein bisschen über die die Hautalterung, die die Sonne ja mit sich bringt. Wie reparaturfähig ist denn unsere Haut eigentlich?
Sie ist unglaublich reparaturfähig. Was die alles mitmachen muss, ein ganzes Leben lang, ist heftig. Aber ja, irgendwann ist auch der Haut zu viel. Und vor allem auch durch die UV-Strahlung werden die elastischen Fasern kaputt und auch die Kollagenfasern werden weniger und die Haut wird somit dünner, anfälliger, empfindlicher. Und wenn die elastischen Fasern nicht mehr gescheit funktionieren, so quasi wie die kleinen Gummibandel, die das alles wieder gerade richten, wie bei den kleinen Kindern, die Gefräse schneiden und gleich nachher schauen sie wieder völlig glatt aus, das spürt sich immer in einem gewissen Alter. Denn da bleiben dann die Falten drinnen. Ja. Irgendwann bleiben die Falten dann drinnen und gehen nicht mehr weg. Ja.
Jetzt schweifen wir ein bisschen ab von dem Haut, klassischen Haut-Sonne-Thema, aber trotzdem auch das Thema Falten ist natürlich, hat mit der Sonne viel
absolut
zu tun. Wie kann ich das vermeiden, dass ich richtig runzlig werde im Alter oder soll ich mich freuen über jede Falte, die kommt?
Es kommt drauf an, ja. Ich habe mit Kardinal Schönborn einmal geredet und gesagt, wie super diese alten Priester ausschauen da, die in Griechenland da in den Felsen leben, ja. Die haben so viele Falten, da zeigt man, dass das Leben sich eingeschnitten hat, ja. Ich habe gesagt, sehr recht, aber die jungen Damen haben halt das nicht so gern,
wenn sie
die Falten haben. Auch die jungen Herren nicht mehr, ja. Bei mir ist schon immer so wichtig. Ja. Aber tatsächlich, also es ist auch ein Thema. Und man sieht relativ deutlich und sehr einfach, wenn Sie sich den Unterarm außen anschauen, ja, wo die Sonne immer drauf kommt und dann drehen Sie es um quasi, ja, und dann sehen Sie, dort, wo die Sonne nicht hinkommt, schaut die Haut so unberührt von UV aus und viel schöner. Das ist ja so ein relativ einfaches Zeichen, dass man sieht, was die Sonne alles macht. Das kommt natürlich besonders heraus, wenn man älter wird und bei den Damen ganz besonders, wenn die Hormone auch nicht gleich mitspielen, weil die haben natürlich auch eine ganz wesentliche Funktion, um die Haut schön und gesund zu erhalten.
Jetzt gibt es ja auch die Cremen aller Art, die versprechen, die Falten wegzuzaubern. Gibt es diese Wundercremen wirklich?
So einen Ausdruck verwende ich nicht gerne, aber es ist ja Blödsinn. Es ist wirklich fast
nie. Aber es verkauft sich gut.
Es verkauft sich super. Also was gelogen wird in der Kosmetik, ist ja gigantisch. Ja, das ist ärger wie in der Politik. Aber ich muss sagen, natürlich gibt es Cremen, die gut tun, ja, und pflegen. Und es gibt auch solche Cremen, die bereits einziehen, diese Nanopartikel, auf jeden Fall diese kleinen Kügelchen, die da praktisch in die Haut hineingehen, die haben schon Wirkstoffe, die da reingehen, ja, das stimmt schon. Aber die Cremen sind meist wirklich nicht so effektiv, sodass sie quasi die Sonnenschäden mehr oder minder ganz einfach wegbringt. Sie haben ihre Qualität, diese Fruchtsäurecremen können die Oberfläche glatter machen und ein bisschen weniger scheckig. Das gibt es schon, muss allerdings sehr individuell gemacht werden, weil manchmal führen die sogar zur Verschlechterung. Ich erlebe es sehr oft in der Ordination, dass sie es auf der Haut draufgeben, was eigentlich nicht verträgt. Also die Cremen, ja, okay, braucht man, aber die Sonnengeschichte, die wir zuerst ausführlich behandelt haben, das ist natürlich das mit Abstand Wichtigste.
Also das heißt, ich komme um Botox nicht herum irgendwann, wenn ich den Falten frei sein möchte.
Was tut Botox? Botox, ich kann mich erinnern, wie vor circa 25, 30 Jahren ist das Ganze losgegangen, ist eine erste Dame zu mir gekommen, ich glaube, ich war der erste in Linz, den es da besucht hat und ich habe gesagt, um Gottes Willen, so ein Gift. Ja. Ja, und dann bin ich international sehr viel herumgekommen und habe gesehen, dass das überall in der Welt verwendet wird und bin ehrlich gesagt vom Saulus zum Paulus geworden. Denn mit Botox, so wenn es das ist eine Frage der Dosis, ja. Und wenn das Botox richtig verwendet wird, ist das wirklich, wirklich problemlos. Ja. Ich glaube, es gibt nicht viel mehr, was probiert worden ist, als wie mit Botox. Also es ist wirklich breiteste und langjährige Erfahrung, wenn man es richtig verwendet. Das ist auch wichtig. Ja. Ich habe lange Zeit viele österreichische Ärzte, sind kommen von den ganzen Bundesländern, in der Ärztekammer bei uns ausgebildet in der Botox-Therapie. Es ist wirklich einfach. Es ist aber nur wirklich gut für die obere Gesichtshälfte, ja, wo man oder Gesichtsdrittel eigentlich, also seitlich Auge und die Stirn. Ja. Was tut Botox? Ja, es macht eine Hemmung der cholinergen Nerven. Ja. Dort so quasi es wird die Übertragung von Acetylcholin gehemmt und dann können sie also einfach nicht mehr die Stirn so runzeln, dabei sie einfach das gewohnt sind. Ja, das heißt, die Stirn, die eigentlich nicht benötigt wird, die bleibt ruhig und dadurch dann sie ihre Falten nicht so einziehen, also hineinbringen, indem sie immer runzeln. Die elastischen Fasern funktionieren nicht und auf einmal haben sie Krähenfüße und was Gott, welche Falten. Ja, das ist relativ einfach und nach vielen Jahren, muss ich sagen, kein Problem. Ja, ich verstehe alle Ideen, die man da hat, dass das halt nicht so gesund sein soll, aber das in dem Fall wirklich durch diese extrem niedrige Dosis, ja, die man da verwendet. Und das ist eigentlich, was das Ganze teuer macht, dass das wirklich 1000%ig gesichert ist, dass da wirklich nur diese Einheiten in dieses Döschen hineinkommen, also in dieses Fläschchen, was man dann verwendet, weil das Material an sich wäre ja saubillig. Ja. Aber das ist das Entscheidende. Und dann ist es überhaupt nicht gefährlich. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel das unten machen, wo Sie reden sollen, ja, artikulieren, ja, dann können Sie nicht mehr Präsident, sondern Präsident, ja. Weil einfach die Muskulatur nicht mehr funktioniert. Aber das macht eigentlich nur ein Stümper.
Okay, also das passt. Es gibt vielleicht Alternativen, aber wäre Ihre Wahl Nummer eins, wenn man dann wirklich jetzt sagt, okay, die Falten, die stürmen jetzt richtig.
Ja, Stirn und seitliche Augen, aber sonst nichts. Mhm. Ja, was man probiert hat, im Hals ist überhaupt eine schwierige Region. Ja. Das ist mühsam und sinnlos. Mhm. Aber man muss immer wissen, es ist manches halt, für manches ist es gut und für manches kann man es vergessen und für manches sogar schlecht. Aber Botox in der oberen Stirndrittel, muss ich ehrlich sagen, habe ich viele, viele Jahre Erfahrung, mache es gerne und habe wirklich Freude damit, dass man dann wirklich lange Zeit eine schöne Stirn und, so ein, und wenig Krähenfüße hat, wenn man das richtig macht.
Trotzdem nicht maskenhaft dann aussieht also, und man sich denkt, aha, hat die was machen lassen. Nein,
Frozen Face ist nichts Schönes, das stimmt. Es braucht Mimik und das soll es bleiben, aber man sollte unbedingt tiefe Furchen haben, weil das gefällt keinem und vor allem die Damen sind nicht glücklich, aber auch immer mehr Männer. Mhm.
Ja, Schönheit liegt ja zum Glück auch im Auge des Betrachters. Ja, aber selbst soll man zufrieden sein.
Ja, das stimmt. Wie der Kardinal Schönborn, der liebt die Falten.
Was halten Sie von so Dingen wie Hyaluronsäure?
Na, Hyaluronsäure ist eine Substanz, die man als Kind unglaublich viel hat. Dadurch ist das Haut so schön und prall. Ja. Was macht es? Also ein Babypopo zum Beispiel. Ja. Es ist eine Substanz, die natürlich so also ist bei uns und die Wasser praktisch bindet. Und damit ist das also ein schönes Prallen, ein schöner Hautturgor, wie wir ja von den Babys das alle kennen. Aber schon relativ frühzeitig wird diese Hyaluronsäure abgebaut und verliert sich also schon ab 20, 30 Jahren wird es schon deutlich weniger. Ja, und man merkt es ja vor allem also in der Nasolabialfalte zum Beispiel, dass die einfach mehr hineingeht, ja, einfach weil weniger Hyaluronsäure mehr da ist. Und das kann man durch bioidente Substanzen, ja, also Hyaluronsäure, die verbunden sind, also untereinander vernetzt sind, kann man das also unter die Haut geben. Ja. Es ist natürlich so ein Boom gewesen, dass natürlich manche Geschäftstüchtige gesagt haben, jetzt machen wir auch Hyaluroncreme, da brauchen sie keine Spritzen, super. Ja. Lidl, wer hat das nicht gern, dass es einfach draufschmiert und wirkt genauso. Aber leider, das geht nicht so hinein, wie man das hätte, wenn man das möchte. Hm. Es nützt vor allem den Hersteller und weniger den Patienten.
Gerade wir Frauen, aber vielleicht auch Männer, die ja so gerade vor dem Sommer möglichst haarlos durch den Sommer gehen möchten, ist ja Lasern gerade total in, dass man sich auch die Haare weglasern lässt. Jetzt auf der einen Seite schmieren wir uns ein, damit wir in der Sonne keinen Sonnenbrand kriegen. Auf der anderen Seite lassen wir uns lasern. Ist das bedenkenlos zu tun? Kann ich das machen? Oder ist nicht ein Laser sowas Ähnliches auch wie eben eine intensive Sonnenbestrahlung?
Nein, das ist es nicht. Also es ist ein Laser normalerweise ungefährlich, allerdings so ganz einfach ist das nicht. Es muss auch wirklich, man muss auch können. Ja. Was passiert beim Laser, wenn ich die Haare wegkomme? Es hilft erstens einmal nur bei Dunklen. Also diese hellen Härchen da über die Lippen, die viele nicht lieben, ja, die können es vergessen mit Laser. Das Licht geht hinein und dort, wo es dunkel ist, wird es kurzfristig tausendstel Sekunden heiß und zerstört praktisch also quasi die Basis des Haares und auch ein bisschen rundherum, sodass also diese Haarwurzel, sagen wir, ja, mehr oder minder lokalisiert zerstört wird. Durch das, dass das Laserstrahl genau nur auf dunkel reagiert. ja, und nicht auf der normalen Haut rundum. Ja, und das macht eine punktuelle Zerstörung, dass also das Haar kaputt geht. Allerdings, das ist, viele kommen trotzdem wieder, also so ganz einfach ist es nicht. Meistens ist es nicht mit einer Sitzung getan, sondern man braucht eher wirklich mehrere Sitzungen. Denn nur in bestimmten Entwicklungsphasen des Haares greift es wirklich dauerhaft. Mhm. Aber gefährlich ist an sich nicht. Ja, wenn man, es gibt natürlich auch Verbrennungen, wenn man es überdosiert und. Ja. Besonders schwierig ist es bei pigmentierten Damen. Mhm. Ja. Denn was du jetzt, die pigmentierten Damen sind eben braun. Und braun ist das, was den Laserstrahl mehr oder minder absorbiert und heiß macht. Das heißt also, die Hellen mit dunklen Haaren sind da die idealen Patienten.
Und dann begibt man sich bitte in die Hand von Expertinnen und Experten.
Absolut.
Und du nicht selbst herumdoktern oder bei irgendwem.
Genug Verbrennungen erlebt als Sprecher der Dermatologen habe ich natürlich, da bin ich konfrontiert worden sehr oft, dass da was passiert ist und das hat natürlich ein gerichtliches Nachspiel.
Mhm. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Eine Frage noch, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich machen, die Sie gesund und glücklich macht?
Ich freue mich immer, wenn ich gut schlafen kann. Das ist ganz wichtig. Und glücklich macht mich ja Aktivitäten, die nicht nur mich erfreuen, sondern auch die anderen. Ja, und mein Motto, die 4L, lesen, lieben, lernen, lachen.
Schöner Abschluss. Zum Schlaf übrigens gibt es schon auch eine Podcast-Folge. Also wenn es mal nicht so klappt mit dem Schlafen, gerne nachhören. Ich sage danke fürs Gespräch. Ich hoffe, wir haben den einen oder die andere dazu bewegt, ihren Hautarzt, ihre Hautärztin aufzusuchen, wirklich einmal im Jahr diese Vorsorge zu machen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir hier wirklich ein bisschen Aufklärung betrieben haben und ich vielleicht auch mit meiner Geschichte jemanden dazu gebracht habe, etwas zu tun.
Das freut mich deshalb sehr, weil Sie sind das beste Lehrbeispiel, wie wichtig das ist. Ja? Denn wenn das nicht gewesen wäre, ich hoffe, ja, wir brauchen da nicht weiterreden.
Ich hoffe auch, genau.
Ich freue mich, dass Sie so gesund und munter mit mir das Podcast jetzt gemacht haben.
Ich freue mich auch. Vor allem jemand, der auch lesen und lernen will, dem empfehle ich, die Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Am besten natürlich auch jeden Mittwoch unser Gesundheitsmagazin. Sonst natürlich auch alles online auf nachrichten.at/Gesundheit. Da finden Sie auch alle Podcast-Folgen wieder gesammelt. In diesem Sinne, lies und hör was Gescheites. Danke fürs Gespräch.
Ich danke und freue mich, wenn Sie auch am Samstag meine Kolumne lesen.
Richtig.
Also Dankeschön.
Vielen Dank.